Es ist Freitagabend. Du sitzt vor deinem Laptop, du tippst eine Frage. Die Antwort kommt in 2 Sekunden, sauber formuliert, höflich, plausibel. Du übernimmst 3 Sätze, vielleicht 4. Du speicherst, du machst den Rechner zu. 1000 Kilometer weiter im Süden, Vatikan. Es ist der 15. Mai 2026. Ein Mann sitzt an einem Schreibtisch und unterschreibt ein Papier. 44 Seiten, 245 Absätze. Auf einer dieser Seiten steht ein Satz, der dich meint. Herzlich willkommen im Denkraum. Mein Name ist Georg Redelhammer. Heute starte ich eine Trilogie, inspiriert von der aktuellen Enzyklika des Papstes Leo XIV. Aber ich stelle Religion und Glaube bewusst zur Seite, obwohl es um die aktuelle Enzyklika des Papstes geht. Es geht heute nicht um eine Lehre. Es geht um die Stimme eines Mannes, dessen Wort 1,4 Milliarden Menschen erreicht. Was er sagt, ist ein politisches und gesellschaftliches Faktum. Das stelle ich dir heute vor. Was ich davon halte, kommt am Ende der Trilogie. Bevor ich zum Inhalt komme, kurz zur Person. Leo XIV. Heißt im bürgerlichen Leben Robert Francis Prevost, geboren am 14. September 1955 in Chicago, im Bezirk Bronzeville, aufgewachsen im Vorort Dalton, südlich von Chicago. Sein Vater war Lehrer, seine Mutter Bibliothekarin. Er studiert Mathematik an der Villanova University in Pennsylvania, tritt 1977 in den Orden der Augustiner ein, wird 1982 zum Priester geweiht, geht in den 1980er Jahren als Missionar nach Peru, bleibt dort viele Jahre, arbeitet als Seelsorger, als Lehrer, als Verwalter, wird peruanischer Staatsbürger. Er wird 2001 Generalprior der Augustiner, 12 Jahre lang. 2023 holt ihn Papst Franziskus an die Kurie, macht ihn zum Präfekten der Bischofskongregation, eine der mächtigsten Positionen im Vatikan. Am 8. Mai 2025, nach dem Tod von Franziskus, wird er gewählt im 267. Konklave. Er ist der erste Papst, der in den Vereinigten Staaten geboren wurde, der erste Augustiner auf dem Stuhl Petri, der zweite Papst aus Amerika. Sein Name, Leo, er wählt ihn bewusst. Mit Verweis auf Leo XIII., der vor 135 Jahren die Sozialenzyklika Rerum Novarum geschrieben hat. Damals war es die Arbeiterfrage. Diesmal ist es die Frage der künstlichen Intelligenz. Und ein zweites Detail, das du wissen solltest. Bei der offiziellen Präsentation der Enzyklika am 25. Mai 2026 im Synodensaal des Vatikan sitzt neben dem Papst ein Mann, Bart, T-Shirt unter dem Sakko. Sein Name ist Christopher Ohler. Er ist Mitbegründer von Anthropic, einem der führenden KI-Unternehmen der Welt. Sie haben das Modell Claude am Markt. Er ist Atheist und er hält dort eine Rede. Ohler sagt sinngemäß, jedes KI-Labor arbeite in Anreizen, die mit dem richtigen kollidieren können. Deshalb brauche es Stimmen von außerhalb dieser Anreize, die das aussprechen. Die katholische Kirche, sagt Ola, habe genau diese Position. Und er fügt hinzu, KI-Entwicklung sei heute in einer Handvoll wohlhabender Nationen konzentriert. Die Stimme der Kirche werde gebraucht, damit die Gewinne dieser Technologie global verteilt werden. Das ist eine bemerkenswerte Szene. Ein Konzern, der die Technologie baut, holt sich eine Institution, die die Technologie kritisiert, als moralischen Sparringpartner. Mehr dazu in der nächsten Folge. Heute beginnt also eine Trilogie. Der Papst, KI und ich. Folge 1 von 3. Nächste Woche die Welt, KI und ich. Die anderen Stimmen. Und in 2 Wochen dann der Mensch, KI und ich, meine eigene Einordnung. Heute nehme ich drei Themen aus der Enzyklika Humanitas. Erstens, was Leo XIV. Zur Arbeit sagt. Zweitens, was er zur neuen Sklaverei in den Datenfabriken sagt. Und drittens, was er zu autonomen Waffen sagt. Zwischendurch eine Szene aus meinem Alltag, eine ehrliche Frage an mich selbst. Beginnen wir nun mit von mir ausgewählten Auszügen aus der Enzyklika. Absatz 150 der Enzyklika zitiert wörtlich aus einem Vatikanpapier vom Januar 2025 mit dem Titel Antiqua et Nova. Der Satz lautet: Während die KI verspricht, die Produktivität zu steigern, indem sie gewöhnliche Aufgaben übernimmt, sind die Arbeitnehmer oft gezwungen, sich an die Geschwindigkeit und die Anforderungen der Automaten anzupassen. Das Wort sind die Arbeitnehmer ist hier zentral. Nicht die Maschine passt sich an, der Mensch passt sich an. Folge daraus: Der Papst beschreibt drei Effekte. Dequalifizierung, automatisierte Überwachung, starre, sich wiederholende Aufgaben. Drei Begriffe, die in jedem Werkleitstand, in jedem Callcenter, in jedem Logistikzentrum sofort sitzen. Absatz 164 wird konkret. Wenn Daten und Algorithmen die Kreditvergabe, die Personalauswahl, den Zugang zu Dienstleistungen oder Chancen beeinflussen, müssen Entscheidungen nachvollziehbar und anfechtbar sein. Nachvollziehbar und anfechtbar. Zwei Wörter. Im Klartext: Wenn dich ein Algorithmus aussortiert, beim Job, beim Kredit, bei der Wohnung, dann musst du wissen, warum. Und du musst dagegen Beschwerde einlegen können. Bei einem Menschen, nicht bei einer Maschine. Die Forderung in Absatz 156 ist noch eine Stufe schärfer. Jede Einführung von Automatisierung und KI muss mit überprüfbaren Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigung, zur Umschulung und zur Mitbestimmung der Arbeitnehmer einhergehen. Schutz, Umschulung, Mitbestimmung. Das sind keine Vatikanbegriffe. Das sind Begriffe aus dem deutschen Arbeitsrecht, aus dem österreichischen Sozialpartnersystem, aus der europäischen Mitbestimmungstradition. Bemerkenswert: Der Papst redet hier nicht religiös. Er redet wie ein Sozialpartner, wie ein Gewerkschaftsfunktionär, wie ein konservativer Sozialdemokrat. Hier muss ich kurz innehalten. Ich nutze KI jeden Tag, beim Schreiben, beim Recherchieren, beim Strukturieren von Texten, beim Vorbereiten dieses Podcasts. Ich nutze sie nicht, weil ich sie liebe. Ich nutze sie, weil sie schneller ist als ich. Damit beschleunige ich meine Arbeit. Das heißt aber, ich beschleunige auch die Erwartung an die Arbeit anderer. Wenn ich eine Recherche in 2 Stunden mache, die früher 10 Stunden gedauert hätte, dann ändert das den Maßstab für alle, die danach kommen. Bin ich damit ein Verbündeter dieses Tempos oder ein Mittäter? Der Papst würde mir wahrscheinlich antworten: Das hängt davon ab, ob ich die gewonnene Zeit für tiefes Denken verwende oder ob ich sie für mehr vom Gleichen verwende. Ich gebe dir die ehrliche Antwort in der übernächsten Folge, in 2 Wochen. Heute lasse ich die Frage offen. Zweites Thema, das ich herausgesucht habe, die wahrscheinlich härteste Passage der gesamten Enzyklika. Absätze 173 bis 179. Neue Formen der Sklaverei. Ich lese Absatz 173 wörtlich. Ein wesentlicher Teil der Funktionsweise der digitalen Wirtschaft beruht auf der stillen Arbeit von Millionen von Menschen, die in wenig sichtbaren, aber unverzichtbaren Tätigkeiten beschäftigt sind. Datenbeschriftung, Moderation von Inhalten, oftmals der schlimmsten Art, und Modelltraining. In vielen Fällen handelt es sich um junge Menschen, zumeist Frauen, die für einen Mindestlohn hart arbeiten. Datenbeschriftung. Das ist die Arbeit, bei der ein Mensch in Kenia oder auf den Philippinen sitzt und stundenlang Fotos kategorisiert, damit dein KI-Modell unterscheiden kann zwischen einer Katze und einem Hund, zwischen einem Verkehrsschild und einem Baum. Moderation von Inhalten. Das ist die Arbeit, bei der ein Mensch 8 Stunden am Tag Enthauptungsvideos, Missbrauchsbilder, Selbstmorde anschaut, damit das Modell lernt, was es nicht ausspielen soll. Modelltraining, das ist alles davor, danach, dazwischen. Absatz 173 geht weiter. In einigen Regionen der Welt arbeiten Kinder und Jugendliche unter gefährlichen Bedingungen und zerkleinern Materialien, aus denen seltene Erdmetalle gewonnen werden. Körper werden verletzt, verstümmelt und verbraucht, damit der Rechenfluss nicht zum Stillstand kommt. Das ist die schärfste Formulierung der Enzyklika. Sie meint Lithium, Kobalt, Coltan. Sie meint Kinder in Minen im Kongo. Und sie meint dein Smartphone. Absatz 178 zieht die Linie. In unseren Tagen zeigt der Kolonialismus ein neues Gesicht. Er beherrscht nicht mehr nur Körper, sondern eignet sich Daten an und verwandelt das persönliche Leben in verwertbare Informationen. Kolonialismus. Das Wort kommt nicht zufällig. Absatz 176, und das überrascht, der Papst bittet ausdrücklich um Vergebung für die historische Tolerierung der Sklaverei durch die Kirche und zieht eine Linie von damals nach heute. Eine Institution, die über Jahrhunderte die Sklaverei mitgetragen hat, nimmt heute Stellung gegen ihre digitale Fortsetzung. Drittes Thema, der vielleicht radikalste Teil der Enzyklika, autonome Waffensysteme. Hier macht Leo XIV. Einen Schritt, der lehramtsgeschichtlich relevant ist. Er beendet die Theorie vom gerechten Krieg. Absatz 192, ich lese wörtlich. Es ist unbeschadetes Rechts auf legitime Verteidigung, die im engsten Sinne zu verstehen ist, wichtiger denn je, die Überwindung der Theorie des gerechten Krieges zu bekräftigen, die allzu oft herangezogen wird, um alle möglichen Kriege zu rechtfertigen. Was er hier sagt, geht zurück auf Augustinus, auf Thomas von Aquin, auf 1700 Jahre christlicher Friedensphilosophie. Er sagt im Klartext, diese Lehre ist heute im Zeitalter automatisierter Kriegsführung nicht mehr haltbar. Warum nicht? Absatz 198, der Kernsatz der gesamten Enzyklika. Es ist nicht zulässig, tödliche oder jedenfalls irreversible Entscheidungen künstlichen Systemen anzuvertrauen. Es existiert kein Algorithmus, der Krieg moralisch vertretbar machen könnte. 12 Wörter. Das ist die schärfste Aussage zur militärischen KI, die je von einem Pontifex formuliert wurde. Und weiter? KI mindert nicht die dem bewaffneten Konflikt innewohnende Unmenschlichkeit. Sie kann ihn lediglich schneller und unpersönlicher machen, die Schwelle für den Rückgriff auf Gewalt senken und Verteidigung in operative Vorhersage verwandeln, wobei Opfer zu Daten reduziert werden. Opfer zu Daten reduziert. Absatz 200. Die Entscheidung über den Einsatz tödlicher Gewalt darf nicht an undurchsichtige oder automatisierte Prozesse delegiert werden, sondern muss unter effektiver, bewusster und verantwortlicher menschlicher Kontrolle bleiben. Verantwortliche menschliche Kontrolle. Das ist ein Begriff aus der internationalen Genfer Debatte zur Rüstungskontrolle. Der Papst übernimmt ihn. Hier müsste ich nicken, aber ich mache es mir nicht so leicht. 3 Stellen, an denen der Text gegen sich selber arbeitet. Erstens, der Papst lehnt die Theorie des gerechten Krieges ab, hält aber das Recht auf legitime Verteidigung im engsten Sinne aufrecht. Klingt klar. Praktisch heißt das, Staaten werden weiter argumentieren müssen, wann Verteidigung legitim ist. Sie werden den Begriff gerechter Krieg nicht mehr benutzen. Sie werden den Begriff legitime Verteidigung benutzen. Das ist eine semantische Verschiebung, aber kein moralischer Fortschritt. Zweitens, das Verbot, tödliche oder irreversible Entscheidungen an KI zu delegieren, klingt absolut. Ist es nicht. Schon heute hängt jede Raketenabwehr an automatisierter Zielerkennung. Iron Dome aus Israel, Patriot aus den USA, IRIS-T SLM aus Deutschland. Alle drei mit automatisierten Komponenten. Menschliche Reaktionszeit reicht nicht aus. Wo genau die rote Linie verläuft, sagt die Enzyklika nicht. Drittens, der Papst fordert in Absatz 164, algorithmische Entscheidungen müssen nachvollziehbar und anfechtbar sein. Er sagt aber selbst in Absatz 98, moderne künstliche Intelligenzen werden eher gezüchtet als gebaut. Die Entwickler entwerfen nicht jedes Detail direkt, sondern schaffen eine Architektur, auf der KI wächst. Selbst die Entwickler kennen das Innere nicht. Beides gleichzeitig geht nicht. Entweder ist KI nachvollziehbar oder sie ist es nicht. Der Text fordert etwas, was technisch teilweise unmöglich ist. Das ist ein interner Widerspruch. Ich sage das nicht, um den Papst klein zu machen. Ich sage es, weil es zur ehrlichen Auseinandersetzung gehört. Eine letzte Frage in diesem Denkraum. Brauchen wir eine moralische Stimme aus Rom, um zu wissen, dass es falsch ist, Kindern für unser Smartphone die Hände zu zerstören? Brauchen wir einen Pontifex, um zu sagen, dass autonome Tötungsmaschinen Verbrechen sind? Oder sind wir an einen Punkt angekommen, an dem die Politik so leise geworden ist, dass nur noch eine alte, religiöse Institution diese Sätze laut sagen kann? Ich gebe dir die Antwort heute nicht. Ich lasse die Fragen offen. Nächste Woche im Denkraum: Die Welt, KI und ich. Leo der 14. ist nicht der Einzige, dessen Wort gehört wird. 4 andere Männer von Religionsgemeinschaften, 3 Kontinente, 4 sehr unterschiedliche Antworten. Und eine Szene aus New York, die zeigt, dass die größten KI-Konzerne plötzlich religiöse Führer einladen, um ihre Modelle moralisch zu kalibrieren. Bis zum nächsten Mal im Denkraum. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, teile sie. Wenn du anderer Meinung bist, schreibe mir. Lasse deinen Denkraum in jedem Fall entstehen.